Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute. Die neue Rechte glaubt, sich auf den Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer berufen zu können. Wie das geht, dazu gleich mehr. Und wir haben mit jungen Jüdinnen und Juden darüber gesprochen, wie sie die öffentliche Erinnerung an Auschwitz sehen, was sie daran schätzen und was sie vermissen. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer widerstand dem Nationalsozialismus. Er ist ein evangelischer, ein ökumenischer Heiliger geworden. Das Gedicht, das er im Angesicht des Todes verfasste, ist so populär, dass der Titel sofort etwas zum Klingen bringt. Von guten Mächten, heißt es. Was Bonhoeffer schrieb, bietet Stoff für großformatige Abhandlungen und für kleine Sinnsprüche. Besonders beliebt ist gerade seine Mahnung, man müsse als Christ dem Rat in die Speichen fallen. Bonhoeffer bezog sie auf das NS-Regime. Heute wird sie genutzt, um daraus ein Widerstandsrecht abzuleiten gegen eine angeblich linke Meinungs- oder Merkel-Diktatur. Thomas Glatt hat sich unter anderem auf einer Tagung in Frankfurt erklären lassen, warum die neue Rechte nicht nur in Deutschland Bonhoeffer für sich reklamiert.
Ich bin stutzig geworden, als im letzten Jahr in Flossenbürg eine große Gedenkplakette von Donald Trump eingeweiht wurde vom amerikanischen Botschafter in Berlin. Und ich habe mich natürlich gefragt, also Donald Trump wird wahrscheinlich noch nie von Dietrich Bonhoeffer gehört haben, warum hängt da jetzt diese Plakette?
Sagt der evangelische Theologe, Fernsehjournalist und Buchautor Arndt Henze. Dietrich Bonhoeffer, der berühmte Lieddichter, von guten Mächten still und treu umgeben, der Mitbegründer der bekennenden Kirche, der Widerständler gegen Adolf Hitler. Er ist nicht länger nur Vorbild für die evangelische Kirche der Bundesrepublik Deutschland. Längst wird Bonhoeffer auch in anderen politischen Lagern geradezu benutzt, meint Arndt Henze.
Dann ist mir klar geworden, dass natürlich dieser Wählerblock, der ihn wie kein anderer trägt, die religiöse Rechte in Amerika, dass die längst in den letzten Jahren ihr ganz eigenes Bild, ihren ganz eigenen Zugang auch zu Dietrich Bonhoeffer gefunden haben und ihn längst vereinnahmt haben, während wir so im Mainstream-Protestantismus ihn zunehmend verkitscht haben und gar nicht gemerkt haben, wie der jetzt politisch völlig umgedreht wird, aber auch zur Waffe gemacht worden ist.
Das sieht so auch der katholische Theologe Gregor Taxacher an der TU Dortmund, der über Bonhoeffer geforscht hat. Die neue Rechte in Amerika, aber auch die in Deutschland, nehme sich von Bonhoeffer das, was ins eigene Weltbild passe.
Das ist ein beliebtes Mittel, sich gerade gegen den im weitesten Sinne Nazi-Vorwurf zu wehren. Wir rekurrieren jetzt gerade auf Leute, die da im Widerstand gewesen sind. Und man greift sich natürlich bürgerlicher Gestalten raus oder Gestalten, die in irgendeiner Form konservativen Hintergrund haben. Das ist ja auch eine Strategie, die in den USA rechte Bewegungen geradezu kultivieren. Dieses völlige Entkontextualisieren von Zitaten, von Ereignissen, von Gestalten, irgendeinen Spruch, irgendeine Figur, irgendeinen Fakt völlig aus seinem historischen Kontext zu nehmen, nicht analytisch damit umzugehen. Was wird da gemacht zum Teil auf Facebook? Da werden irgendwelche Bonhoeffer-Sprüche gepostet und dann wird drunter geschrieben, warum muss ich da jetzt an die Flüchtlingskrise denken oder sowas.
Man hat ihn jetzt so umgedeutet, als sei er jemand, der damals dem Unrecht des NS-Regimes widerstanden hat. Und heute sozusagen der Wortführer ist für Sie, wenn Sie dem Zeitgeist widerstehen. Denn in Amerika ist ja die religiöse Rechte seit vielen Jahren in einer Art Kulturkampf gegen einen Zeitgeist, den Sie für atheistisch halten und der sich dann auch gegen ganz konkrete Personen wie zum Beispiel Barack Obama gerichtet hat.
Today we're going to talk a little bit about Dietrich Bonhoeffer.
Also heute möchten wir über Dietrich Bonhoeffer sprechen.
Or as we say in America, Dietrich Bonhoeffer.
Oder wie wir es in Amerika aussprechen.
Or some people say Bonhoeffer.
Oder einige nennen ihn sogar Bonhoeffer bei uns.
And this is incorrect.
Eric Metaxas, der sonst so als Aktivist bei rechten Talkshows wie auch Fox News und sowas auftaucht, auch eine eigene Radio-Talkshow hat. Und der hat dieses Bild von Bonhoeffer als dem gläubigen, evangelikalen Kämpfer gegen den Unglauben dann in eine Biografie gebracht. Die ist fast 1 millionenfach verkauft worden. und hat dadurch eine ganz, ganz andere Reichweite gehabt als all das, was wir überhaupt an Büchern kennen, die sonst über Bonhoeffer geschrieben wurden.
Ich denke, das ist eine Herausforderung an die Gemeinde heute. Normalerweise sage ich die amerikanische Kirche, aber heute ist es die deutsche.
We are not really living under any kind of persecution.
Wir kennen Verfolgung eigentlich gar nicht in unserem Leben.
And we seem to forget that to really walk with Jesus usually costs a lot more than we are paying.
Und wir vergessen oftmals, dass mit Jesus zu leben meistens weit mehr kostet als der Preis, den wir zahlen.
And that there is profound satanic evil in this world.
Und dass es zutiefst satanische Böse gibt in der Realität dieser Welt.
God does not save us to have a nice life.
Gott rettet uns nicht dazu, ein schönes Leben zu haben.
I can have a nice life without Jesus.
Ich kann ein schönes Leben auch ohne Jesus führen.
He calls us to a holy crusade against satanic evil.
Sondern er ruft uns auf zu einem heiligen Kreuzzug gegen das satanische Übel.
Es geht um den Kampf gegen den Zeitgeist, gegen die Aufhebung des Schulgebetes, gegen die Abtreibung. So wie Bonhoeffer gegen Hitler kämpfte, dem Rat in die Speichen fiel, so kämpften heute die religiösen Rechten gegen das sogenannte Establishment.
Und in diesem Widerstandspathos kam ihnen Bonhoeffer gerade recht.
Wer wahrer Christ ist, müsse sich gegen den Islam wenden. Wahre Christen seien eben nicht in den etablierten Kirchen, sondern in der neuen Rechten, so die Botschaft von Eric Metaxas.
I do think that the church is soft and sleepy and comfortable.
Aber das ist eine ernsthafte Frage, denn ich glaube wirklich, dass die Kirche, die Gemeinde irgendwo weich geworden ist, schläfrig geworden ist, bequem geworden ist.
We have to stand up.
Es gehe dabei nicht um eine sachgemäße Darstellung der Theologie Dietrich Bonhoeffers. Vielmehr werde Bonhoeffer von evangelikalen und neurechten Kreisen benutzt, beobachtet der EKD-Synodale Arndt Henze. Obwohl Bonhoeffer jahrzehntelang das Vorbild für eher progressive und liberale Kreise war.
Also Bonhoeffer hat eine große Rolle gespielt für die Bürgerrechtsbewegung, die sich für soziale Gerechtigkeit und in der Friedensbewegung engagiert haben. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Bonhoeffer ja einige Jahre in den USA gelebt hat, am Union Theological Seminary in New York auch studiert und unterrichtet hat. Aber natürlich war er sozusagen in einer Minderheit sozusagen der Linken bekannt. Und dann kam dieser Eric Metaxas und hat diesen Bestseller geschrieben.
So wie Bonhoeffer gegen Hitler, so müssten gute Christen Widerstand gegen die heutigen Demokraten leisten. Der sogenannte Bonhoeffer-Moment, entdeckt von Eric Metaxas, weiß Arndt Henze.
Und als dann Donald Trump 2016 Kandidat wurde, war Metaxas einer der Ersten, der evangelikal-fundamentalistischen Szene gesagt hat, Leute, der mag zwar mit seinen ganzen Affären, mit seiner sexistischen Sprache und mit allem, was sonst an dem Mann schmierig ist, mag er nicht ein Vorzeigechrist sein, aber das ist jetzt der Bonhoeffer-Moment, weil der Mann verspricht und wird alles, was wir haben wollen und wird es auch einlösen.
Von den USA her sickere diese Aneignung Bonhoeffers durch die Evangelikalen auch nach Europa. Ähnlich werde der Widerstand gegen Hitler nun auch von der neuen Rechten und der AfD in Deutschland rezipiert, meint Arndt Henze.
Die AfD, vor allen Dingen der Flügel der AfD, hat im letzten Jahr eine Broschüre rausgegeben, Unheilige Allianz, in der sie die wirklich krude These aufstellt, es gäbe eine Kontinuität von den deutschen Christen in der NS-Zeit über die angeblich staatsfromme Kirche in der DDR bis zu der staatsfrommen, Merkel-frommen Kirche heute, die sich dem rot-grünen Zeitgeist ausgeliefert hat. Was im Umkehrschluss bedeutet, es gibt genauso eine Kontinuität von der bekennenden Kirche gegenüber Hitler über die wenigen, die dem SED-Regime Widerstand geleistet haben, also Pfarrer Brüsewitz, bis heute zu denen, die sich gegen Merkel stellen und Merkruf wegkrakehlen.
In vielen Pfarrämtern werde das nicht einmal bemerkt. Bonhoeffer werde etwa von Gemeindetheologen ungelesen weitergepostet, ohne zu registrieren, dass sie damit AfD-Aussagen verbreiten. Nach dem Motto, Bonhoeffer zu zitieren, kann nie falsch sein. Auf der rechtsextremen Webseite kreuz-net.at findet sich der Wahlspruch des in der Nazizeit widerständigen Kardinals Clemens August Graf von Galen. Nec laudibus, nec timore. Weder Lob noch Angst. Von Galen hatte öffentlich gegen die Euthanasie protestiert. Die katholische Theologin Sonja Strube von der Universität Osnabrück.
Dass dieser Blogger nach außen hin dokumentieren will, er sei gut katholisch, weil er sich ja auf den ehrenwerten Kardinal von Galen zurückbezieht und damit sich selber ja, möchte ich mal sagen, so etwas wie ein Persilschein ausstellen möchte, der darüber hinwegtäuschen soll, was er ansonsten für menschenfeindliche Inhalte auf seiner Website vereinen nicht.
Andere Neurechte bezögen sich auf die Geschwister Scholl oder auf Stauffenberg. das Erzählmotiv, so wie die guten Nationalkonservativen damals Widerstand gegen Hitler leisteten, so müssten die guten Deutschen heute Widerstand gegen den vermeintlich linksgrünen Mainstream, den Genderwahnsinn und gegen die Merkel-Diktatur leisten. Marianne Heimbach-Steins, katholische Sozialethikerin an der Uni Münster.
Das ist natürlich eine Taktik, dass eben der Zugriff auf diese Personen und auf deren Aussagen, auf deren Schriften etwa, wenn man die Theologen hernimmt, sehr, sehr selektiv ist, was auf den ersten Blick zu passen scheint. Und dann wird sozusagen eine solche Figur zugeschnitten, im Grunde genommen amputiert, muss man sagen, dass es dann eben zu dieser nationalistischen bis völkischen Programmatik passt. Das wird aber einem Gesamtwerk eines Bonhoeffer oder dem Gesamtzeugnis der Geschwister Scholl oder dem, wie Kardinal von Galen agiert hat, sicherlich nicht gerecht. Das gilt es zu destruieren, um zu zeigen, dass es einfach illegitim ist, in dieser Weise die Gestalten des Widerstands für die Ideologie des Rechtspopulismus zu vereinnahmen.
Der Schutz des christlichen Abendlandes sei auch so ein Narrativ, das von den Neurechten kaum mit Inhalt gefüllt werde. Das sei aber kein Zufall, sondern geradezu Taktik, meint Heimbach-Steins.
Das Christentum wird dann als tolerante Religion in Anspruch genommen und in Stellung gebracht als identitätsstärkendes Moment der AfD, als affirmativen Faktor gegen alles dessen, was islamisch ist.
Es brauche dagegen endlich bei den verfassten Kirchen ein Bewusstsein, dass sich auch in Deutschland eine religiöse Rechte bildet, die die bekennende Kirche, Bonhoeffer und andere Gestalten der deutschen Geschichte für sich benutzt. Arndt Henze.
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Bonhoeffer so sinnentleeren, dass die Sprüche zeitlos schön auf Kalenderblätter passen. Und wenn wir Sprüche zum Beispiel, man muss das dem Rad auch mal in die Speichen greifen, auf Kalenderblätter drucken, ohne den genauen, konkreten Kontext, was er damit gemeint hat. Dann, wenn der Staat versagt, wenn er in jeder Funktion nicht mehr den Menschen den Schutz bietet, wofür ein Staat da ist. So genau hat das Bonhoeffer formuliert. Wenn wir diesen Kontext selber nicht mehr im Bewusstsein haben, dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn andere ihn aus dem Kontext reißen und für sich benutzen.
Natürlich gäbe es kein Copyright auf Bonhoeffer und andere. Nur dürften die Kirchen solche gewichtigen Theologen nicht den neuen Rechten überlassen. Gerade Dietrich Bonhoeffer sei ein Kronzeuge dafür, dass sich die Kirchen gegen jede Form der Menschenverachtung wehren müssten. Gerade jetzt, im 75. Jahr seiner Ermordung, sagt der katholische Theologe Gregor Taxacher.
Es braucht einen innerkirchlichen Diskurs, einen christlichen Diskurs darüber. Ich nenne das Ding tatsächlich auch mit Anleihe an die bekennende Kirche und Dietrich Bonhoeffer, den Status Confessionis. Also an welchen Stellen gibt es einen Bekenntnisnotstand? Das war in den 30er Jahren, als sich die bekennende Kirche formierte, der Arierparagraf. In dem Moment, wo die Kirche Christi Juden ausschließt, als von ihren Ämtern, in dem Moment ist sie nicht mehr die Kirche Jesu Christi. Ich glaube, solche Fragen, in dem Moment, wo wir in einer bestimmten Weise zum Beispiel Menschenrechte partikularisieren und sagen, Menschenrechte gelten eher für Einheimische als für Zugewanderte oder so etwas. Man müsste fragen, in dem Moment muss die Kirche sagen, da haben wir nicht irgendwie ethisch, moralisch was zu sagen, sondern das ist ein christlicher Status Confessionis.
Wem gehört Bonhoeffer? Die neue Rechte zeigt da auf. Die Frankfurter Tagung stand unter der Überschrift Kirche, Politik und AfD und fand im Frankfurter Haus am Dom statt. Thomas Glatt berichtete. Für junge Jüdinnen und Juden in Deutschland ist die Shoah allgegenwärtig, vor allem durch die Gespräche über die Ermordeten der eigenen Familie, aber auch durch die offizielle Erinnerungskultur, wie jetzt zum Auschwitz-Gedenktag. Gerade diese Jungen, die um die 30-Jährigen, fragen sich, wem die öffentlichen Rituale helfen. Carsten Dippel hat mit einigen gesprochen, die sich Gedanken übers Gedenken machen.
Wir sind nie wieder naiv angesichts von Bedrohungen und wir warten nicht auf irgendeine höhere Macht, die uns beschützen wird, sondern nehmen selbst in die Hand und ergreifen klare Maßnahmen. Ich glaube, dass diese Erkenntnis dessen, dass wir nie wieder darauf warten können, dass man uns abschlachtet, sehr tief in der jüdischen DNA sitzt.
Michael Greuß sieht sich als jüdischer Aktivist. Er wurde in der Ukraine geboren und kam als Siebenjähriger 1998 mit seinen Eltern als sogenannter Kontingentflüchtling nach Deutschland. Hier hat er Politologie studiert und ist in die SPD eingetreten. In seiner Familie gab es zahlreiche Opfer der Shoah. Die Shoah, so sagt er, begleite ihn beinahe täglich.
Ich habe mit meinem Opa sehr viel darüber gesprochen. Er war im Ghetto Mogilow-Podolski an der Grenze zwischen der Ukraine und dem heutigen Moldawien. Ein Ghetto, was bekannt war, wo große Deportationen auch nach Auschwitz gingen. Er hat dort überlebt. Auch meine beiden anderen Omas waren auch beide im Ghetto. Insofern ist das ganze Thema omnipräsent. Und das hat mich sehr geprägt für mein ganzes Leben.
Angesichts eines erstarkten Rechtsextremismus und wachsenden Antisemitismus fragt er sich aber auch, wann ist es heute eventuell zu spät, um sich noch zu wehren?
Haben wir Juden, junge Juden in Deutschland eine Zukunft? Für wen bauen wir hier die Synagogen und die Stolpersteine? Wird man sie morgen noch putzen und die Synagogen besuchen? Diese Fragen sind omnipräsent und sie übertragen die historische Erinnerung an die Shoah in die Gegenwart.
Für Doron Rubin, der als Richter an einem Berliner Bezirksgericht arbeitet und ehrenamtlich die orthodoxe Gemeinde Kahal Adas Yisroel leitet, stehen nicht die Gedenktage im Vordergrund, wenn es um das Erinnern geht. Vielmehr sei die Shoah, auch wenn man nicht täglich daran denke, im Bewusstsein.
Ich würde es als einen Grundton des Lebens hier beschreiben. Das betrifft sowohl mich persönlich, dass wenn man mal anfängt innezuhalten, das natürlich sofort präsent wird, über die Familie nachzudenken oder überhaupt hier über uns in Deutschland nachzudenken.
Doron Rubins Großmutter floh als Elfjährige nach dem Einmarsch der Deutschen 1940 aus Antwerpen nach England. Dort hat sie seinen Großvater kennengelernt, der mit einem der letzten Kindertransporte entkam. Die andere Seite der Familie lebte in Polen und Litauen. Doron Rubin kennt Familienbilder aus der Vorkriegszeit, wo gut und gern 400 Personen zusammenkamen. Nach dem Krieg waren es noch 40. Das Erinnern habe im Judentum eine lange Tradition.
Ich sage Kaddisch an dem Tag, also das Trauergebet, an dem Tag, wo meine Urgroßeltern eben in der Shoah umgekommen sind. Und ich glaube, dass die jüdische Tradition schon sehr stark darauf basiert, dass wir zu einem großen Teil eben auch sind, wer wir waren. Und ich habe das Gefühl, dass die jüdische Religion das auf einem sehr tiefen Level sehr gut verstanden hat und deswegen die Erinnerung auch so einen großen Wert hat.
Was das Erbe der Shoah auf persönlicher Ebene bedeutet, wie weit die Prägungen reichen, das spiele noch immer eine erstaunlich geringe Rolle, selbst in der Forschung, sagt Marina Czerniewski. Sie werde bei ihrer Arbeit in der politischen Bildung und Antisemitismusprävention oft mit diesen Fragen konfrontiert.
Was wir oftmals nicht wissen, ist das, was dieser gewaltige Bruch hinterlassen hat für alle anderen Beteiligten, für die Nachkommen. Die Kinder und Enkelkinder der Überlebenden haben nicht die Wahl, ob sie sich damit beschäftigen oder nicht beschäftigen, sondern sie sind damit unausweichlich durch die Familienbiografien, durch das kollektive Gedächtnis, in welcher Form auch immer, konfrontiert und stellen sich irgendwann in ihrem Leben diesen Fragen, spätestens wenn sie Kinder bekommen.
Ihre Heimatstadt Lemberg hatte einst einen stolzen Klang in der jüdischen Welt. Heute erinnern nur wenige Spuren an dieses Erbe. Marina Czerniewski wanderte mit ihren Eltern 1989 nach Israel aus. Sie leistete dort ihren Militärdienst, studierte und kam 2001 nach Deutschland. Ein Teil der Familie ihrer Großmutter wurde in Babi Yar ermordet. Andere Familienmitglieder wurden nach Sibirien evakuiert oder kämpften als Soldaten der Roten Armee gegen Nazi-Deutschland. So wichtig das ritualisierte Gedenken sei, es berge auch die Gefahr der Entlastung.
Diese Gleichzeitigkeit ist bemerkenswert zwischen dem intensiven Erinnern sozusagen über die Stolpersteine, über die Präsenz von Erinnerungsorten durch Gedenktage oder diesen einen Gedenktag auf der einen Seite und auf der anderen Seite sowas wie Geschichtsvergessenheit, eine gewisse Amnesie, Empathieverweigerung.
Rund um Gedenktage wird das Thema der Judenvernichtung nicht zuletzt medial breit aufbereitet. Doch wer erinnert dabei wie und woran? Der in der DDR geborene Autor Max Czollek spricht in diesem Zusammenhang von einem Gedächtnistheater, in dem Juden allzu oft eine ihnen zugewiesene Rolle einnehmen. Auch die in Ost-Berlin geborene Schriftstellerin Myrna Funk erlebt diese Art des Gedächtnistheaters, wenn sie dieser Tage etwa auf Podien sitzt. Für sie als Jüdin sei es aber wichtig, an den Debatten teilzunehmen.
Der Ausschluss von jüdischen Stimmen innerhalb der Debatten, ob das Antisemitismus oder jüdisches Leben in Deutschland oder Erinnerungskultur ist, der hat ja jetzt 75 Jahre lang enorm stattgefunden. Und ich finde es viel wichtiger, diesen jüdischen Stimmen endlich zuzuhören.
In der orthodoxen Gemeinde von Doron Rubin im Berliner Prenzlauer Berg leben viele Juden aus der ehemaligen Sowjetunion. Hier wächst mittlerweile die vierte Generation der Nachkommen von Überlebenden heran. Antisemitismus habe er schon als Jugendlicher in Baden-Württemberg erfahren. Sorge bereite der Gemeinde die Frage, wie gut es heute möglich sei, sichtbar jüdisch zu leben.
Aber ich glaube, dass es eben zur Geschichte in Deutschland vielleicht auch dazu gehört, dass man noch entschiedener und noch bewusster sagt, Antisemitismus ist ein Problem der Juden und wir helfen den Juden, dieses Problem zu bekämpfen oder mit diesem Problem umzugehen, hinzu Antisemitismus ist ein Problem unserer deutschen Gesellschaft, das wir vor dem Hintergrund unserer Geschichte so unerträglich finden, dass wir mit aller Entschiedenheit dagegen vorgehen.
Vielfach ist die Erinnerung für jüdische Menschen, die in Osteuropa geboren oder aufgewachsen sind, eine andere als in Deutschland. Die Erfahrungen der Sowjetzeit haben diese Familien zutiefst geprägt und nicht selten überlagern sie das Erinnern an Krieg und Shoah. Elli Seidmanns Vater durfte nicht studieren, weil er Jude war. Vor 3 Jahren kam Elli Seidmann nach Deutschland. Viele Freunde ihrer Eltern sind bereits in den 70er Jahren nach Israel ausgewandert. Die junge Studentin trägt selbstbewusst einen Davidstern um den Hals. Sie weiß ihn aber auch zu verbergen, wenn es unangenehm wird. Antisemitismus habe sie zu Hause in Moldawien in seiner Urform erlebt.
Einfach täglich irgendwelche Verschwörungstheorien über Juden gehört oder wie Juden das Geld kontrollieren in der Welt oder die ganze Macht übernommen haben oder so. In Deutschland ist das natürlich anders. In Deutschland erlebe ich das meistens unter dem Begriff Israelkritik, was manchmal gar nicht mehr Israelkritik ist, sondern absolut antisemitische Äußerungen.
In der Sowjetunion gab es lange Zeit keine Anerkennung des jüdischen Leids. Juden waren nur eine Opfergruppe unter anderen. Ein offizielles Gedenken blieb aus. Eine Leerstelle, die auch dem individuellen Erinnern wenig Raum gibt. Doch die Shoah, sagt Myrna Funk, ist für jemanden mit jüdischem Wortsinn nicht zu Ende, wenn die Zeitzeugen sterben.
Das ist ja Teil sozusagen der eigenen Identität. Deswegen braucht es auch nicht unbedingt so einen offiziellen Tag, an dem dann dem gedacht wird, das ist sozusagen Teil des Lebens. Das findet ja immer irgendwie statt. Also man wird antisemitischen Vorurteilen ausgesetzt, und zwar wöchentlich. Man muss sich irgendwie zu Israel verhalten. Man fragt sich, ob die eigenen Ängste und die eigenen Macken in irgendeiner Art und Weise mit alten Traumatisierungen der Vorfahren zu tun haben.
Für Michael Greuß bleibt das Erinnern wichtig. Gedenktage wie der 27. Januar oder der israelische Yom HaShoah, der an den Aufstand im Warschauer Ghetto anknüpft und nicht nur das Leiden in den Blick nimmt, sondern auch den jüdischen Widerstand, hätten ihre Funktion. Und dennoch gehe es heute um die Frage des konkreten Tuns angesichts eines mehr und mehr gefährdeten jüdischen Lebens.
Wer Juden helfen will, muss konkrete Maßnahmen tun. Still, klar und überzeugt. Ich habe das Gefühl, das ist immer so sehr so eine Betroffenheitsspirale. Es geht hoch und das ist alles und Händchen halten und Kerzen zünden und so viel Zeit wird verwendet auf all Dinge, denen den Antisemiten egal sind. Das müssen wir uns klar machen. Nicht empören, nicht weinen, nicht Anne Frank lesen, nicht Bagel essen, nicht Kletzmer hören, sondern mit ganz konkreten, nüchternen Handlungen. Weil die Bösen sind immer in der Minderheit. Sie werden erst dann erfolgreich, wenn die Mehrheit der Guten schweigt.
Die gut 200.000 zählende jüdische Gemeinschaft in Deutschland ist heute sehr bunt und heterogen. Die Erinnerung an die Shoah ist in den unterschiedlichsten biografischen Hintergründen präsent. In der Wahrnehmung und Anerkennung der jüdischen Gegenwart sieht Marina Czerniewski die eigentliche Aufgabe der Gesellschaft.
Die Wahrnehmung von Juden und Juden als Opfer, zum Teil eine hohe Identifikation mit den Schicksalen von Ermordeten und eine ausbleibende Identifikation mit jenen, die heute hier leben und arbeiten und gestalten. Und das ist interessant, ja. Und dahin müssen wir ein bisschen genauer schauen, warum ist das so? Weil in diesem Spannungsfeld entstehen Fantasien, entstehen Gerüchte, auch Befremdungen, ein antisemitisches Grundgefühl an vielen Stellen. Also ein diffuses Gefühl von, wie fasse ich das jetzt an und wer sind diese Menschen, wo sind sie?
Weniger weinen, mehr Konkretes tun. Carsten Dippel hat jungen Jüdinnen und Juden in Berlin zugehört. Hier im Deutschlandfunk folgt nach den 10 Uhr Nachrichten die Sendung Kontrovers mit meinem Kollegen Stefan Heinlein. Die Wahlrechtsreform ist dann sein Thema. Redakteurin am Mikrofon war bis hierhin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.